Ja, auch ich möchte euch einen gesegneten Sonntagmorgen wünschen. Hoffe, dass ihr noch aufnahmefähig seid, dass ihr ja den Gedanken, die ich mir gemacht habe, die mir gegeben worden sind, in der Vorbereitung auch gut folgen könnt. Und ich möchte beginnen mit einer Frage, die eigentlich nur die unter euch vielleicht beantworten können, die vor 53 Jahren vielleicht 6 Jahre oder älter gewesen sind. Ja, ich wollte mal gucken so in die Runde, das sind doch einige unter uns, die da antworten können. Weiß noch jemand von euch, was ihr am 21.07.1969 vielleicht gemacht oder verfolgt habt? Es hat sich diese Woche zum 53. Mal gejährt. Die Mondlandung. Ich weiß nicht, wer von euch damals schon die Möglichkeit hatte, Fernsehen zu schauen, wer das vielleicht verfolgt hat oder am Radio verfolgt hat. Das ist ja damals das Highlight schlechthin gewesen. Und ja, bei der Mondlandung ist der Neil Armstrong ja ganz berühmt geworden. Zum einen durch die Tatsache, dass er der erste Mensch auf der Mondoberfläche gewesen ist, aber zum anderen auch durch das, was er dabei gesagt hat, die Worte, die er gewählt hat bei diesem historischen Moment. Er hat gesagt, dies ist ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Das ist eins der bekanntesten Zitate der Menschheitsgeschichte. Und so ziemlich jeder, der spätestens in der Schule dieses Thema hatte, kann diesen Satz sofort mit Neil Armstrong in Verbindung bringen. Es gibt noch andere Zitate, Aussprüche, die ganz bekannt geworden sind. Ich denke an John F. Kennedy mit seinem kurzen, prägnanten Satz 1963, ich bin ein Berliner, bei seiner Rede in Berlin. Und solche Sätze und Zitate, die haben es dann in unsere Schulbücher geschafft, so dass viele Menschen sie lernen, sie hören, weil sie einfach was Markantes, einen Wendepunkt, irgendwas Besonderes kennzeichnen. Und dabei ist mir dieser Ausspruch von Petrus in den Sinn gekommen, den der Bodo ja eben schon aus Johannes 6, Vers 38 zitiert hat. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dieser Ausspruch, dieses Bekenntnis, was Petrus hier ja fasst, ausspricht, das ist, kann man sagen, irgendwie so ein Aha-Moment von ihm gewesen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das hat eigentlich den Anstoß zu der Predigt gegeben, auch, dass er von ewigem Leben spricht. Vielleicht erinnert ihr euch an meine letzte Predigt, wo es um das Thema Ewigkeit ging. Und das greift das jetzt halt ein bisschen auf. Und deshalb soll es heute darum gehen, Glauben, habe ich so gedacht, bedeutet doch eigentlich für uns, dass wir Jesus oder Gott beim Wort nehmen. Das ist ein Kennzeichen von Glauben. Und das ist das Thema dieser Predigt. Das Nachdenken über Worte. Der Bodo hat das in der Einleitung gerade schon ein Stück weit ja auch rausgearbeitet, was Worte alles bewirken können, was man damit machen kann, zum Guten oder zum Schlechten. Gesprochene Worte haben eine unheimliche Macht. Und das wussten die Menschen schon zu allen Zeiten. Und gerade Menschen, die in Machtpositionen sind oder die nach Macht streben, bedienen sich gerne der sogenannten Propaganda, um ja mit Wort oder Bildern Menschen zu manipulieren und zu beeinflussen. Wir denken da als Paradebeispiel im negativen Sinn bestimmt an die Hitlerzeit in Deutschland. Aber das, was Bodo auch eben schon sagte, jeder von uns hat, denke ich, schon persönlich erfahren können oder erfahren müssen, wie Worte positiv oder negativ gewirkt haben, wie sie aufgebaut oder zerstört haben, Mut gemacht haben oder verunsichert haben, wie sie jemanden getröstet haben unter uns oder wie man vielleicht sogar wütend geworden ist über etwas, was zu einem gesagt worden ist, wie sie Liebe oder Hass geschürt haben. Und diese eigenen Erfahrungen, wenn ihr mal nachdenkt, die bestätigen sich in einer Bibelstelle aus Jakobus 3, die Verse 5 bis 8. Wir haben in den letzten Wochen viel über Waldbrandgefahr gehört. Am Radio wurde über Frankreich berichtet, zum einen über Spanien oder auch bei uns ist die Waldbrandwarnstufe nach oben gesetzt worden. Und in diesem Textabschnitt, ja, wird das eigentlich damit verglichen, die Macht der Worte, die Macht der Zunge. Deshalb möchte ich den Text vorlesen. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und brüstet sich doch mit großen Dingen. Seht, wie klein ist das Feuer und wie groß ist der Wald, den es anzuzünden vermag. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt des Unrechts erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Sie macht den ganzen Leib schmutzig, sie steckt das Rad des Lebens in Brand und wird ihrerseits von der Hölle in Brand gesteckt. Denn wilde Tiere und Vögel aller Art, Kriechtiere und Meerestiere aller Art werden vom Menschen gebändigt. Ja, sie sind von ihm gezähmt worden. Die Zunge aber vermag, kein Mensch zu zähmen. Sie ist ein unberechenbares Übel, voll tödlichem Gift. Das, was Jakobus hier beschreibt, in eindrucksvollen Worten, worum geht's da? Es geht um menschliche Worte. Um das, wie Menschen oft mit Worten umgehen, manchmal bewusst, manchmal leichtfertig. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, eine ziemlich vernichtende Aussage, die hier getroffen wird. Über das, wozu Menschen in der Lage sind, was sie mit Worten anrichten können. Und ganz anders ist doch das, was Petrus auf die Frage von Jesus gesagt hat. Du hast Worte des ewigen Lebens. Der krasse Gegensatz zu dem, was uns hier über die Wirksamkeit und der Schaden, der durch Menschen und ihr Sagen angerichtet werden kann, berichtet wird. Und in Johannes geht es ja sogar noch weiter. Du hast Worte des ewigen Lebens, sondern Petrus sagt danach noch, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie ich eben schon gesagt habe, das war der Aha-Moment des Petrus. In einer schwierigen Situation, wo sich viele Jünger von Jesus abgewendet haben, hat er dieses Bekenntnis gegeben und ja, Jesus damit bestimmt ganz, ganz froh gemacht. Und ich denke, so Aha-Momente, die wünschen wir uns doch alle. Das Zeugnis von der Heidi war so ein Aha-Moment für sie selber, persönlich. Und davon lebt unser Glaube ja auch, dass wir diese Momente haben, in denen uns was klar wird, in denen uns was aufleuchtet, in denen uns Gott ganz persönlich begegnet. Wir wollen also jetzt nicht über Menschenwort nachdenken, sondern über Gottes Wort. Worte, die ganz anders sind, weil sie von Gott kommen, weil sie von dem kommen, der uns vorbehaltlos liebt. Wenn wir in die Bibel reinschauen und sehen, wie Gott mit Menschen geredet hat, im Alten Testament zum Beispiel, dann komme ich eigentlich immer wieder in Staunen darüber, wie diese Menschen reagiert haben und stelle mir dann auch manchmal die Frage, wie wäre es für mich in dieser Situation gewesen? Die Situation, in denen sich Menschen wiedergefunden haben, nach denen Gott ihnen einen Auftrag gegeben hat, ja, nachdem Gott ihnen begegnet ist. Mir gingen da so ein paar Beispiele durch den Kopf für so ganz bekannte Berichte aus der Bibel. Denken wir an Noah, der den Auftrag bekommt, ein riesiges Schiff zu bauen, Gericht zu verkünden. Und das, obwohl es nach dem, was wir aus der Bibel wissen, zu diesem Zeitpunkt auf der Erde noch gar nicht mal richtig geregnet hat, auf dem Land ein Schiff zu bauen. Oder die Geschichte um Nahemann, den Aussätzigen, der weiß, dass er die Möglichkeit hat oder dass es für ihn die Möglichkeit gibt, in Israel Heilung von seinem Aussatz zu bekommen. Und der dann erfährt, wie er gesagt bekommt, ja, geh in den Jordan, tauch dich 7-mal unter und dann wirst du geheilt werden. Und der das erstmal nicht versteht. So eine, ja, blödsinnige Anweisung. Oder denken wir an die Eroberung von Jericho. Die Stadt 7 Tage lang umrunden, dabei Musik zu machen. Ist das eine Kriegstaktik? Würden wir uns fragen. Die Geschichte rund um den Auszug aus Ägypten. Die Einsetzung des Passafestes mit der Anweisung von Gott, die Türpfosten mit dem Blut des Lammes zu bestreichen, um vor dem Engel Gottes verschont zu bleiben. Könnte auch sagen, ja, wo liegt da der Schutz drin? Warum sollen wir sowas machen? Gott weiß doch, wo, in welchen Häusern sein Volk lebt. Die Anweisung an Mose zum Beispiel beim Durchzug durch das Tote Meer, Rote Meer, auf die Wasseroberfläche mit dem Stock draufzuschlagen. Ein paar Beispiele, die, denke ich, klar machen, was sich durch die ganze Bibel hindurch so zeigt, dass die Anweisungen, die Gott gibt, nicht schwer und kompliziert sind. Gott ist ein Freund der klaren Worte. Das ist Jesus auch gewesen. Gott redet deutlich zu den Menschen. Seine Anweisungen sind oft kurz und klar. Und bei dem, was ich gerade aufgeführt habe, wird, denke ich, ganz schnell deutlich, dass bei all dem, was dann geschieht, bei den Wundern, die geschehen, bei den Veränderungen, die bei Menschen eintreten, Gott immer der Handelnde ist. Gott gibt Anweisungen, Menschen reagieren darauf, nehmen sich das zu Herzen und es geschieht etwas. Und Gottes Reden lässt, wenn ich ehrlich bin und wenn wir darüber nachdenken, wirklich keinen Raum für Missverständnisse. Auch wenn wir vielleicht manches nicht verstehen, warum Gott gewisse Sachen so angeordnet hat, warum im Neuen Testament Paulus oder die anderen Apostel gewisse Sachverhalte so schildern und so beschreiben. Manches verstehen wir nicht, warum es so ist. Aber die Anweisungen, das Reden Gottes ist in der Regel ganz klar und unkompliziert. Und das ist wichtig, weil wo Missverständnisse entstehen, entstehen Probleme. Ich denke, das kennen wir alle aus unserem Leben. Und oft sind Missverständnisse vielleicht so auch der Grund für einen Streit oder für ungeklärte Sachverhalte. Ich will euch dafür ein ganz einfaches Beispiel aus meinem eigenen Leben geben. Meine Frau, die Hanna, das wisst ihr, wie wir uns kennengelernt haben, hat die in Gießen gewohnt. Und nachdem wir dann quasi unser zweites Date hatten, also wir das erste Mal richtig, um es in Altdeutsch zu sagen, miteinander ausgegangen sind, ich sie in Gießen besucht habe, da haben wir sind im Kino gewesen, wir sind essen gegangen, ich bin dann wieder nach Hause gefahren und dann haben wir ja E-Mails ausgetauscht über dieses Treffen. Und da hat sie mich gefragt, wie ich das denn so empfunden habe, ob es mir gefallen hat oder wie es halt so bei mir angekommen ist. Und da habe ich schreibe nicht gern so viel, einfach nur zurückgeschrieben, es war einfach nur gut. Das hat sie, im ersten Moment hat sie mir dann gesagt, fand sie den Satz toll und dann hat sie angefangen darüber nachzudenken, über dieses Nur. Dieses Nur ist bei ihr hängen geblieben. Was will er damit ausdrücken? Was heißt dieses Nur? Das hat sie mir dann später auch mal erzählt. Es hat sie verunsichert, weil sie gedacht hat, nee, dieses Nur, das macht alles weniger wert. Und sie hat es total falsch verstanden, weil ich habe so die Angewohnheit, wenn mir was richtig gut gefällt, wenn ich was richtig toll finde, dann finde ich das nicht mega oder super oder so, sondern ich finde es einfach nur toll, einfach nur gut. Da gibt es für mich keine Steigerung. Und ihr seht halt, wie dieses eine Wort, was für mich eine Bestätigungskraft gehabt hat, bei ihr genau das Gegenteil ausgelöst hat. Deshalb ist es auch immer wichtig, ja, zu wissen, was ein anderer mit dem, was er sagt, wirklich meint. Weil sonst können Missverständnisse entstehen. Wir haben gerade nachgedacht über das, was Menschenworte anrichten können, wozu ja Menschen auch ihre Worte benutzen. Und es gibt Menschen, die haben eine ganz besondere Gabe bekommen. Die haben die Gabe, dass sie mit ihrem Reden, mit ihrem Ausdruck, ja, mit ihrer ganzen Art Menschen in den Bann ziehen können. Man hängt förmlich an ihren Lippen, man kann ihnen lange zuhören und ist auch fasziniert von dem, was sie sagen und wie sie es sagen. Es gibt auch in der Kirchengeschichte einige Prediger, über die das so berichtet wird. Und einer von ihnen ist George Whitefield gewesen. Die Berichte, die man in seiner Biografie findet oder auch von anderen Zeitgenossen über seine Predigten vor den großen Menschenmassen, vor Zehntausenden von Menschen in Amerika gerade, sind wirklich sehr eindrucksvoll. Und Whitefield galt als der größte Evangelist nach den Aposteln der Bibel. Neben seinen Predigten engagierte er sich auch überaus im sozialen Bereich. Er kümmerte sich um Arme und Hilfsbedürftige, besuchte Häftlinge, sammelte Geld für ein von ihm gegründetes Waisenhaus in Georgia. Und der muss eine Ausstrahlung gehabt haben, die Menschen zu fesseln. Es gab zu seiner Zeit einen bekannten Schauspieler in England, den David Garrick. Der hat gesagt, er würde 100 Guineen dafür geben. Das ist ziemlich viel Geld zur damaligen Zeit gewesen. Ich habe nicht genau rausgekriegt, wie viel das heute sein würde in Pfund. Also er würde 100 Guineen dafür geben, so oh sagen zu können, wie es Whitefield in seinen Predigten getan hat. Das wäre in etwa so, als würde irgendein Oscar-Preisträger sich einen bekannten Prediger als Vorbild nehmen und sagen, boah, wenn ich so reden könnte wie der, das gucke ich mir mal an. Es sind wohl wirklich auch Schauspieler zu diesen Predigten geschickt worden, um von Whitefield zu lernen. Und da habe ich mich so gedacht, wenn Gott schon Menschen so befähigt mit einer Redegabe, wie muss Jesus gewesen sein in seinem Umgang mit den Menschen, in dem, was er ihnen gesagt hat, wie er ihnen begegnet ist? Ich kann es mir, wenn ich ehrlich bin, oft nicht so richtig vorstellen, wie das für die Zeitgenossen von Jesus gewesen sein muss. Aber es ist einmalig. Ich denke, das, was Whitefield ausgezeichnet hat oder auch andere, ist ein Abklatsch von dem, wie Jesus gewesen ist. Man könnte so viele Aspekte aufführen von dem, was Jesus den Menschen gesagt und gegeben hat. Jesus gibt Mut, kommt her zu mir, alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Jesus vergibt den Menschen. Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hatte absolute Vollmacht in seinem Auftreten. Und sie erstaunten alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Ihr kennt den Ausspruch, Worte sind Schall und Rauch, denke ich, die meisten unter euch. Und was sagt das aus? Dass Worte keinen Bestand haben. Schall und Rauch verflüchtigen sich sehr schnell. Wenn man einen Düsenjet hört, der durch die Schallmauer durchfliegt und es diesen Knall gibt, dann ist er sehr schnell verflüchtigt. Rauch bei einem Feuer verschwindet auch sehr schnell. Und wenn man das in Verbindung setzt mit Worten, die Menschen sprechen, dann heißt das doch, ja, das, was du sagst, hat keinen Bestand. Das, was der sagt, ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Und man hört auch oft, dass jemand sagt, ja, was interessiert mich denn mein Geschwätz von gestern? Aber die Worte von Jesus sind einfach ganz anders. Sie sind nämlich Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist aus dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig für uns, dass wir, wenn wir über Jesus nachdenken, über das, was er sagt, was uns in der Bibel begegnet, der Wahrheit begegnen. Dass seine Aussagen, sein Reden nicht Schall und Rauch sind. Und ihr kennt vielleicht die Sendschreiben an die Gemeinden in der Offenbarung. Da heißt es in Offenbarung 3, Vers 14, das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Offenbarung 3, Vers 14. Achtet mal drauf, wie Jesus sich hier vorstellt, der Gemeinde in Laodicea. Das sagt, der Amen heißt. Amen ist ja so ein wirklich frommer Begriff, den wir alle kennen. Wir benutzen ihn beim Beten, wir benutzen ihn vielleicht in Liedern. Hebräisch Amen, der treue, wahrhaftige, zuverlässige, der seine Verheißungen wahrmacht. Das ist Jesus, der Gottessohn. Es ist ein Ausdruck der Bekräftigung. Wahrlich, wahrhaftig, das ist gewiss. So ist es. In Verbindung mit Jesus und seinem Wort. Aber nicht nur auf Jesus bezogen, sondern auf die ganze Bibel bezogen. Deshalb habe ich so gesagt, wenn jemand sagt, dass er Jesus nicht glauben kann, dass er Gottes Wort nicht glauben kann, dann könnte ich provokant sagen, dann brauchst du auch keinem anderen zu glauben, wenn er dir irgendetwas sagt. Weil Jesu Worte sind von dem, der Amen heißt, der treue, wahrhaftige, zuverlässige, der seine Verheißungen wahrmacht. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, wie Jesus Freude daran hatte, seine Jünger oder auch die Menschen, die ihm zugehört haben, zu lehren, und in alle Wahrheit zu leiten, dann ist das faszinierend, das zu sehen. Jesus nahm sich Zeit für diese Gespräche. Da muss ich besonders an das Gespräch mit Nikodemus denken. Diesem Mitglied des Hohen Rates, was uns in Johannes 3 beschrieben wird. Und wenn man sich dieses Gespräch der beiden anschaut, dann fällt ganz schnell auf, dass es um himmlische, um ewige Dinge ging. Da ging es um nichts Oberflächliches, da ging es um nichts Unwichtiges. Da sprach Jesus in dem Gespräch mit Nikodemus über die Notwendigkeit der Neugeburt. Jesus antwortete, Amen, Amen, hier haben wir es wieder. Wer nicht von oben oder von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Oder in Vers 5, Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes gelangen. Diese Bekräftigung der Wichtigkeit dieser Aussagen, die Jesus hier dem suchenden Nikodemus gegenübertrifft. Und ich denke, das ist für mich wichtig, das ist für euch wichtig, das ist für jeden wichtig. Jesus hat bei seinem Reden und bei seinem Handeln immer auch die Ewigkeit im Blick. Das habe ich in der letzten Predigt auch betont. Er hat die Ewigkeit im Blick und er hat das Problem der Sünde im Blick, das er aus der Welt schaffen will. Und das zieht sich durch sein Reden, durch seine Verkündigung, durch sein Handeln an den Menschen. Und deshalb sprach Jesus auch immer wieder von Vergebung der Schuld und Sünde. Er sprach von dem Gericht, aber als Gegenpol von der Liebe Gottes zu den Menschen. Sein Reden war deshalb nie oberflächlich oder belanglos. Und das, was der Bodo eben in der Einleitung angedeutet hat, was uns auch bei Johannes berichtet wird, wie die Reaktion der Menschen auf die Rede von Jesus war, dass er vom Brot des Lebens sprach, dann führte diese klare Botschaft von Jesus halt eben nicht nur dazu, dass Menschen ihm nachfolgten und ihm vertrauten, sondern es führte auch dazu, dass Menschen sich abgewandt haben, dass Menschen sich daran gestoßen haben an dem, was Jesus verkündet hat und an seinem Anspruch, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist. Deshalb wurde er auch von vielen abgelehnt. Wenn jemand sagt, ich nehme dich beim Wort, dann drückt das wirklich Vertrauen aus. Vielleicht hast du das schon mal zu jemandem gesagt oder man hat es dir gesagt, aber es zeigt Vertrauen. Wie ist das bei uns? Ich stelle mir die Frage auch selber persönlich. Wie ist das bei mir? Sag ich zu Jesus, ich nehme dich beim Wort? Ich nehme dich beim Wort, Herr Jesus. Ich vertraue dir in dem, was du sagst. Du willst in alle Bereiche meines Lebens hineinsprechen. Und ich weiß, dass du durch dein Wort auch in der Lage dazu bist. Sage ich, ich nehme dich beim Wort, weil ich weiß, dass das, was du zu sagen hast, wichtig ist. Ich wünsche mir, dass ich und dass wir lernen, so auf Gottes Worte zu reagieren, indem wir sagen, ich nehme dich beim Wort. Das ist, denke ich, eine Herausforderung an unseren Glauben, der sich auch im Alltag bewähren soll, Jesus immer und zu allen Zeiten beim Wort zu nehmen. Wenn wir ein wirklich gutes Vorbild für so einen Glauben suchen, dann begegnet uns, das zum Beispiel in Matthäus 8 bei dem Hauptmann von Kapernaum. Er ist wirklich ein perfektes Beispiel für einen Menschen, der Jesus beim Wort nimmt. Dieser Hauptmann, viele von euch kennen diese Geschichte, hat einen schwerkranken Knecht und dieser Hauptmann nimmt Anteil an der Krankheit seines Untergebenen und er nimmt nicht nur Anteil, sondern er kümmert sich auch. Er macht sich auf den Weg zu Jesus. Und es ist, denke ich, auch gut, wenn man diesen Text mal vorliest. Als er aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran und bat ihn, Herr, mein Knecht liegt gelähmt im Haus und wird von furchtbaren Schmerzen gepeinigt. Und er sagt zu ihm, ich werde kommen und ihn heilen. Da entgegnet der Hauptmann, Herr, es steht mir nicht zu, dich in mein Haus zu bitten, doch sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Denn auch ich bin einer, für den Befehle gelten. Und ich habe Soldaten unter mir, sage ich zu ihm, gehe, so geht er, sage ich zu einem anderen, komm, so kommt er, und sage ich zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu denen, die ihm folgten, Amen, ich sage euch, solchen Glauben habe ich bei niemanden in Israel gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen aus Osten und Westen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische setzen. Die Söhne des Reichs aber werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Und Jesus sprach zum Hauptmann, geh, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und eben in dieser einen Stunde wurde der Knecht gesund. Sprich nur ein Wort. Ein tiefer Glaube von einem Heiden, einem Römer wahrscheinlich, im Gespräch mit Jesus. Und ein anderer Mann des Glaubens, der Jesus auch immer wieder beim Wort genommen hat, ist auch der Apostel Petrus gewesen. Wir denken an die Begebenheit am See Genezareth, wo sie fischen und nichts fangen. Jesus ihnen begegnet und da sagt Simon zu Jesus, Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin. Sag es nur, ich werde es tun. Auch wenn es vom Fischerwissen her zu dieser Zeit eigentlich Blödsinn gewesen ist, zu denken, dass man da Fische fängt. Und dieser Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was mir das als Schlussgedanke so ganz neu bewusst geworden ist bei dem, was wir jetzt auch in der Predigt gehört haben, ist das, denken wir an Noah, denken wir an Josua oder an all die anderen Glaubenshelden, die uns in der Bibel begegnen. und nimmt diesen Gedanken mit nach Hause. Wer Gott beim Wort nimmt und nach Gottes Anweisungen handelt, erfährt oder bewirkt Gottes Segen. Nicht nur für sich selber, sondern oft auch für andere. Wenn er unter dieser Lupe, so will ich es mal nennen, in der Bibel lest und seht, was da alles passiert und geschieht, egal ob es im Alten Testament ist, ob es zur Zeit der Apostel ist, ob es zur Zeit Jesu ist, dann kann man das überall sehen, dass das passiert. Wer Gott beim Wort nimmt und nach Gottes Anweisungen handelt, erfährt oder bewirkt Gottes Segen, nicht nur für sich selber, sondern oft auch für andere. Amen.